Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Martin Limbeck und für alle, die Martin Limbeck nicht kennen, darf ich ihn nochmal kurz näher vorstellen. Martin Limbeck ist für mich einer der stärksten Persönlichkeiten im Trainer- und Speaker-Business im deutschsprachigen Raum. Seine Präsenz, seine eindeutige Positionierung, sein direkter Sprachstil, damit differenziert er sich ganz eindeutig von ganz vielen anderen vermeintlichen Trainern und Speakern, denn und er ist wirklich mitunter auch sehr, sehr direkt. Martin Limbeck ist ein Garant für ein gezieltes Tuning des Vertriebs auf Führungsebene und heute ist er einer der erfolgreichsten Verkaufsexperten in Europa mit einer riesengroßen Akademie und der Martin Limbeck Group. Über all das sprechen wir auch heute und Martin Limbeck, für alle, die ihn dann auch noch einmal live erleben wollen, wird auch am 20. April in Graz sein beim Fresh Content Kongress. Vor mir liegt sein neuestes Buch, es nennt sich Dodoland, uns geht es so gut. Und genau darüber sprechen wir heute. Hallo Martin.
Hallo, vielen Dank Harald für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier in deinem Podcast zu sein.
Martin, sag uns doch einmal, was ist ein Dodoland? Oder was ist Dodoland?
Na klar, sage ich dir gerne. Es ist, wie du ja auch Profi im Storytelling bist, eben eine Metapher für die Wirtschaft, wie ich sie in den letzten Jahren und aktuell wahrnehme. Und da passt der Dodo ganz gut. Der Dodo hat auf Mauritius gelebt, war ein Saurier und der Dodo hatte keine natürlichen Feinde und liebte vergorene Beeren. Und so hat er den ganzen Tag einen kleinen Hicks gehabt. Ja, und da er nicht fliegen konnte, immer fetter wurde, sind irgendwann die Holländer gekommen. Die hatten Hunger, auch wenn der Dodo 6 Wochen ungefähr da auf ihrem Lagerfeuer kesseln musste, damit er irgendwie schmeckt. Der soll sehr zäh gewesen sein, habe ich nachrecherchiert. Ist er dann halt irgendwann ausgestorben durch diese Behäbigkeit, dass er sich nicht gewehrt hat. Und so empfinde ich gerade auch unsere Gesellschaft bequem in der Komfortzone. Natürlich jetzt durch Corona auch nochmal verunsicherter, der Krieg, der dazugekommen ist. Alle haben gesagt, in Corona schon, wie ich das Buch geschrieben habe, bist du sicher, dass das Buch jetzt passt? Ich war total sicher, denn ich glaube, Corona hat was mit den Menschen, mit der Wirtschaft gemacht. Gar keine Frage. Sie auf der einen Seite ein Brandbeschleuniger für Digitalisierung, New Work, flexible Arbeitszeiten. Auch wenn wir alle noch nicht wissen aus meiner Sicht, was New Work ist und wie das richtig funktionieren soll. Weil wir haben immer alle so, glaube ich, die Fantasie im Kopf, dass jeder Mensch zu Hause ein eigenes Büro hat, einen Schreibtisch hochfahrbar hat, die besten Arbeitsplatzbedingungen, wo wir Jahre für gekämpft haben und es Richtlinien gibt. Und wir haben alle ein Tresor zu Hause, wo wir den Laptop die Daten wegschließen. Das ist ja alles mitnichten nicht so. Und es gibt auch Menschen, die wieder happy waren, dass sie endlich wieder ins Büro konnten, weil sie sich eben zu Hause nicht konzentrieren konnten oder eine 3-Zimmer-Wohnung haben mit 2 Kindern und gar keinen Rückzugsort haben zum Arbeiten. Also wir haben eine komplett, ja, wie sagte unser Bundeskanzler, den ja auch keiner wahrnimmt in Deutschland, ist auch ein schönes Beispiel für ein Dodo-Politikerverhalten, gerade wenn ich mir die ganze Ampelkoalition anschaue. Ist so ein bisschen, fällt ja auch nicht viel ein zu den wichtigen Themen unserer Zeit. Außer, dass wir jetzt einen Krankenschein digital machen und der Arbeitgeber selbst verantwortlich dafür ist, zu gucken, ob der Arbeitnehmer den eingereicht hat. Also wir sind so verbürokratisiert und vielleicht noch eins draufzusetzen, jeder 11. Deutsche arbeitet zurzeit im Staatsdienst. Die haben sehr profitiert von Corona. Die haben sich nämlich viele aus der Gastronomie und sonst woher geholt. Und das machte mir halt Sorge und deswegen wollte ich ein Aufwacherbuch schreiben. Natürlich habe ich jetzt auch nicht den Stein des Weisens in der Tasche oder das Weihwasser mit der Suppenkelle gesoffen, um zu sagen, so könnte es gehen. Aber ich habe halt ein paar Ideen, wie es gehen könnte. Das ist natürlich auch eine Frage. Und wie gesagt, unser Bundeskanzler ist ja Gezeitenwende. Und ich glaube, wir stehen gerade tatsächlich vor der größten Veränderung der Nachkriegsgeschichte in der Wirtschaft. Ja, oder vielleicht sogar nach der Erfindung mit der Digitalisierung auch vor der Eisenbahn. Also wir haben mächtige Themen zu schieben. Und ganz offen gesprochen, da ist ja Elektrofahrzeuge nur ein Randthema, was aber gerne als Aushängeschild rausgehauen wird. Und wir gucken uns die anderen Themen gar nicht an. Eine Sache hat mich sehr erschrocken, wenn ich die noch kurz sagen darf. Ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben längere gesundheitliche Themen. Ja, da spricht ja keiner so drüber gerne. Also ist jetzt auch nichts Wildes oder so, also keine schlimme Krankheit oder so, aber eben, dass ich ein paar Mal beim Doc war und da stand ich dann irgendwann, obwohl ich Präparatpatient bin, kriege ich also auch erst Termine in 3 oder 10 Tagen, selbst mit einem Notfall, so nach dem Motto, wenn es beim Wasserlassen wehtut, ja, um ein bisschen Kreativität da reinzubringen in die Story. Und dann steht vor mir eine Frau und sagt, sagen Sie, wenn ich nochmal eine Blasenentzündung habe, habe ich jetzt gelernt, darf ich hier nicht mehr zum Spezialist, da suche ich zum Hausarzt. Sagt die Dame an der Rezeption ja, weil der kann auch Medikamente verschreiben, das ist ja nichts Wildes. Und ich denke, ich mache da jetzt 3 Monate mit rum, die finden nicht, was es ist, unterschiedliche Medikamente, ist nichts Wildes, das kann eben nicht der Hausarzt ändern. Also auch da, unser Gesundheitssystem bricht auch total zusammen, ja, und das ist eine Katastrophe in der nächsten, und meine Blutgruppe ist positiv, wir kommen da auch durch, aber wir müssen langsam wieder dieses, weißt du, erst schaufeln, dann scheffeln, wir müssen wieder anpacken, wir müssen wieder Lust auf Leistung haben, du merkst, ich kann mich da in Rage reden, ja, ich will wieder, dass wir anpacken und nicht so hier Netflix, Couchpotato und alles ist schön.
Gab es für dich irgendein spezielles Ereignis, was dich dazu bewogen hat, jetzt dieses Buch zu schreiben? Gab es da etwas, gab es am Abend eine Talkshow im Fernsehen, wo du gesagt hast, okay, jetzt stehe mal auf, jetzt schreibe ich ein Buch, nicht? Also, um einfach wieder mal wach zu rütteln. Gab es da etwas?
Ich habe einen guten Freund, den Lothar Seiwert, den kennst du bestimmt auch, oder wir alle kennen Lothar Seiwert, oder die meisten kennen Lothar Seiwert. Er ist eine Ikone der Weiterbildungsbranche und der Zeitmanagement-Papst schlechthin. Und Lothar sagt immer so zu mir, wir sind gut befreundet, sagt er, ey Martin, du musst alle 2 Jahre ein Buch schreiben. Und ich sage immer, nee, ich schreibe immer nur ein Buch, wenn ich was zu sagen habe. Und natürlich kommt so eine Buchidee dann durch Ereignisse und dann, wie das so ist, wie so ein Dominostein. Irgendwann ist es da und sicherlich auch, was viele immer noch verkennen, da siehst du auch, wie schnell du in der Story in eine Nische kommst. Ich bin ja weit weg von Trainer, Speaker, Coach. Ich bin ja Unternehmer, habe ich schon immer gesagt. Ich bin jetzt seit dem 1.1. 30 Jahre selbstständig. Erst war ich 7 Jahre in einem Franchise-System. Da wollte ich das übernehmen. Wir haben uns preislich nicht geeinigt. Dann habe ich meinen eigenen Laden gemacht, hatte in der Spitze 4 Companies und über 120 Mitarbeiter. Ich bin Unternehmer, der zufällig, sage ich immer, Verkaufstrainings macht, da Spezialist bin und dazu, wie ich als Feedback bekomme, ganz gute Vorträge halte. Und natürlich habe ich auch die Mitarbeiter. Und mein klassisches Beispiel, das ist immer so, das kennst du bestimmt auch in deiner Agentur. Ja, du gehst zur Kaffeemaschine, weil es ja heute auch schon selbstverständlich ist, dass du deinen Mitarbeitern eine Spezialitäten-Kaffeemaschine zur Verfügung stellst. Ja, nicht aus einem Plastikbecher, sondern so eine richtig schöne, gute Maschine. Und dann siehst du 2 weggehen mit dem Kaffee. Du kommst an die Maschine, weil du auch einen ziehen willst, und dann steht da: Satzbehälter leeren, Wassertank leer, Bohnen auffüllen, und du denkst, das haben die 2 doch auch gerade gesehen. Was läuft hier falsch? Oder Spülmaschine geht auf, ist ja in Österreich ja genauso wie in Deutschland, die ist fertig, da geht die so ein Stück auf, damit die aus, dampfen darf. Du meinst, da geht meiner hin und räumt die aus? Da warten die alle, bis unser Koch in der Firma kommt und die ausräumt. Und das sind so Sachen, also Arbeit sehen tue ich mich bei vielen Menschen, ich generalisiere jetzt ein bisschen, Pareto-Prinzip, bei 80% tue ich mich schwer. Wir haben nur noch wenig Menschen, die Lust auf Leistung haben. Und wenn du dir TikTok anschaust, Instagram anschaust, die reden alle von der tollen, heilen Welt. Geld regnet vom Himmel. Ja, die Trauben fallen dir wie früher bei den Römern in den Mund. Viel Weiberei und viel Völlerei und alles ist gut, aber so ist es ja nicht, ja. Und auch da noch, sagen alle, 80er Jahre geschwätzt, du musst viel Leistung, was zu erreichen. Heute geht es um andere Werte, Geld. Nochmal, wir wussten schon immer, Geld ist für mich Energie. Ich bin ja sehr spirituell auch. Ja, Geld ist Energie. Natürlich macht Geld nicht glücklich. Ja, auch bringt dir die Sprüche nichts, wenn jemand sagt, ja, ich heule beim Cadillac wie im Trabi. Bringt dich auch nicht nach vorne. Heulen ist immer scheiße. Ja, und manchmal auch gut, um den Körper zu reinigen. Sondern Geld gibt dir eine gewisse Freiheit. Für mich ist Geld Energie und damit Freiheit. Und was wir aus meiner Sicht vergessen haben, es gibt ja diesen schönen Satz, manche leben, um zu arbeiten, andere arbeiten, um zu leben. Und ich sage immer, Arbeit kann auch Leben sein. Du sprichst heute mit jemandem, und das kennst du als Unternehmer bestimmt auch, ich arbeite unfassbar gerne. Guck mal, ich bin 56 Jahre alt geworden, auch wenn ich 10 Jahre besser aussehe. Ist viel Arbeit dafür, sage ich immer aus Spaß, um mich selbst zu motivieren am Sport, an Ernährung, an Eisbaden, an Wim Hof Atemtechnik dran zu bleiben. Du musst ja auch was für den Körper tun, der, ne, wie eine Inspektion beim Auto, das fährt auch nicht von alleine. Irgendwann muss der Ölfilter gewechselt werden oder die Bremsen scheiben. Und so ist es eben auch mit dem Körper und mit allem. Nur diese Vorstellung, ich habe manchmal Leute im Seminar, die sagen mir, boah, in 2 Jahren, wir haben noch Vorruhestand, mit 58 kann ich in Vorruhestand gehen. Dann überlege ich mir so, Alter, stell dir mal vor, in 2 Jahren würdest du in Ruhestand gehen. Da würde ich sagen, wo ist der nächste Baum, der nächste Strick? Also ich arbeite einfach gerne, weil für mich auch Arbeit Erfüllung ist. Ja, und ich gebe es auch zu, das macht ja auch keiner gerne. Und ich finde es auch nicht schlimm. Wer ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein, sage ich immer. Ja, ich definiere mein Leben auch ein Stück weit über meine Arbeit. Ich inspiriere unfassbar gerne Menschen. Und es macht mich unwahrscheinlich glücklich, wenn mir bei Insta, hat mir letztens einer geschrieben, hallo Martin, ich war vor 15 Jahren das erste Mal bei dir im Seminar. Ich war 26. Ja, bin bei einem sehr bekannten Finanzdienstleister. Ich sag den Namen jetzt nicht, ne? Also ich weiß, dass er da auch ist. Und er sagte, und damals konnte ich mit deinem Thema Disziplin, Extrameile, Fleiß, nichts anfangen. Du brauchst klare Ziele. heute bin ich der Beste, weil ich das in mein Leben integriert habe. Ich möchte mich heute mal bei dir bedanken. Ohne dich wäre ich heute nicht da. Der wäre wahrscheinlich auch ohne mich da, aber es ist doch trotzdem schön, dass ich ihn inspiriert habe, das für sich umzusetzen. Und dafür stehe ich jeden Morgen auf, um Menschen besser zu machen, in ihre eigene Kraft zu bringen. Und das macht mir richtig viel Spaß.
Wann fing denn das Ganze an? Wann hat sich denn Deutschland zu Dodoland entwickelt? Ich nehme jetzt Österreich einmal da gar nicht aus, weil da bin ich klarerweise ganz, ganz nah dran. Nicht? Und die Entwicklungen sind bei uns ähnlich, würde ich einmal sagen.
Absolut, ähnlich. Bei dir auch, Schweiz, ne? Genauso. Wir können Dach damit reinpacken, genau, aber richtig, du kannst auch Dodo nehmen, richtig. In die USA, zum Teil in die USA sogar, obwohl da Menschen noch flexibler sind. Wenn du mal als Beispiel siehst, der durchschnittliche Amerikaner zieht in seinem Leben wie oft um? Hast du eine Idee? Und wir reden jetzt nicht von in New York zieht der um.
Oh, ich glaube, der zieht oft um. Der hat bis zu 8-mal, oder?
Super, mit dir kann ich abendmachen, Harald kennt sich aus, genau 7-mal statistisch zieht der durchschnittliche Amerikaner in seinem Leben um. Guck mal, ich bin mit 13 Jahren verschleppt worden von meinem Vater beruflich, weil er dann einen Job bekommen hatte in den Taunus. Deswegen habe ich ja noch den Adler auf der Brust und mit guter Eintracht Frankfurt Dauerkartenbesitzer seit 23 Jahren und ewiges Mitglied.
Ja, dann Frankfurt hat auch einen guten Trainer, zahlt sich aus, dort ein Fan zu sein. Ist ein Österreicher, ne?
Ist ein Österreicher, der zweite Österreicher.
Der zweite Österreicher. Und seitdem ist Frankfurt wieder richtig erfolgreich.
Das stimmt, absolut. Ja, wobei wir können festhalten, auch unter dem Kollegen, der ist in München, ich bin ja auch Kovac-Fan, der hat es auch ganz gut hingekriegt. Aber es ist richtig, beide haben einen super Job gemacht. Aber schau, und dann bin ich nach Bad Homburg, Königstein, jetzt bin ich nach Wesel an den Niederrhein. Guck mal, ich habe eine komplette Firma, 300 Kilometer verlegt, ja. Und da gab es noch kein richtiges Remote-Arbeiten. Und heute habe ich einen Mitarbeiter in Mallorca, ich habe meinen Videografen in Potsdam, ich habe welche am Standort in Dienstlaken. Das ist heute normaler geworden. Schau mal, ich sitze hier heute bei dir im Hoodie. Früher hätte ich hier mit Manschettenknopfhemd gesessen. Das hat sich verändert, weil natürlich wir auch alle so ein bisschen, auch in unserem Unternehmen, die jüngere Generation abholen wollen mit so ein bisschen Startup-Mentalität. Früher haben wir einfach gesagt, wir machen uns selbstständig, wir haben einfach ein gutes Spirit und Attitude. Wir brauchen ja für heute alles irgendwie eine Metapher. So, und ich glaube, das war ein schleichender Prozess, um deine Frage zu beantworten explizit. Das ist nicht immer so, es passiert über Nacht, sondern das ist ein schleichender Prozess. Und in Deutschland ist dazu gekommen, dass wir uns sehr stark bürokratisiert haben und natürlich ohne jetzt wieder Politikerschelte zu machen, weil, das fand ich sehr toll, ich war auf einer Veranstaltung der Familienunternehmer letzte Woche, Neujahrsempfang in Essen. Dort hat gesprochen Rainer Zinkhahn von Miele, ein richtig guter Typ, muss ich sagen, also hat mir extrem gut gefallen. Und der sagte, ich appelliere an Ihre, ich weiß gar nicht, wie viele Ämter der gemacht hat, wo wir Präsident des Aufsichtsrates, ich appelliere an Sie als Unternehmer, sprechen Sie mit Ihren Abgeordneten in Ihrem Landkreis, gehen Sie in den Dialog mit der Politik. Und da geht auch meine Schelte so ein bisschen auch an die Unternehmer. Jetzt sagen natürlich, ja, warum machst du das nicht? Auch mein Tag hat ja nur 24 Stunden, keine Frage. Aber ich glaube, wir alle, und da ziehe ich mich damit rein, Unternehmer müssten uns viel mehr mit Politikern auseinandersetzen. Und das liebe ich an euch Österreichern, mit eurer Expertenregierung. Sowas würde ich mir für Deutschland auch wünschen, dass wir als Beispiel, ja, ein Finanzvorstand, der in einem Großkonzern oder in einem Unternehmen gute Arbeit geleistet hat, ja, dass du den nimmst und sagst, pass mal auf, du machst jetzt für 4 Jahre mal unsere Finanzen hier in Ordnung oder 8 Jahre, ich würde sowieso sagen, 8 Jahre, danach kannst du nicht wiedergewählt werden, das wäre mein Prinzip, ja, dann hast du auch nicht diesen Stress, dass du immer wieder dich neu Wahlkampf machen muss, weil der Wahlkampf fängt ja schon wieder an nach der Wahl so ungefähr. Also ich würde einfach sagen, 8 Jahre, dann bist du raus, auch um frische Impulse zu bekommen. Und ich würde auch nicht auf 4 Jahre wählen, ich würde direkt auf 8 Jahre wählen. Ja, dann, dass die Menschen Zeit haben, was zu entwickeln. Und dann würde ich den halt ordentlich bezahlen. Machen wir uns nichts vor. Das Letzte, was ich gelesen habe, irgendwie letzte Bundeskanzlergehalt waren 248.000 Euro. Da sagt natürlich einer, der in einem Unternehmen ist, da habe ich halt eine 1 davor stehen oder 500.000 oder 750.000 mit Tantiem oder was auch immer, je nachdem, wie erfolgreich ich bin. Und wenn ich sehe, wie viel Milliarden wir rausgeben in andere Geschichten, dann bezahle auch die Leute, die dafür verantwortlich sind, gut. Aber mit diesen 15.000 Euro für die ganzen Lehrer, Beamten, die gescheiterten, ist natürlich 15.000 brutal viel Geld. Dass freitags bei dem Brückentag dann der Bundestag leer ist, kann ich nachvollziehen, weil denen passiert ja nichts. So, da brauchen wir andere Systeme, ja, ohne das mit Schimpfen zu meinen, aber das System sieht man ja, funktioniert nicht.
Politiker und Top-Politiker verdienen ja ihr Geld danach mitunter, wenn sie abgetreten sind. Ne? Die waren einmal Kanzler, waren einmal Minister oder so und danach kommt ja mitunter das große Geld rein. Ne? Also diese Bräuche in Deutschland ja nichts anderes. Ne? Also sprich Schröder oder dergleichen. Ne? Oder und bei uns in Österreich, ne? Der letzte Kanzler, der Kurz, ist jetzt tätig. Ne? Also für Peter Thiel, ne? Und für Palantir, ne? Und all seinen Unternehmungen mitunter. Also und da fließt ja dann mitunter die richtige Kohle.
Absolut.
Ja. Aber absolut. Ist es denn nicht auch so, dass wir mitunter, und du hast das vorher erwähnt, du bist 56, ich bin 53, ich habe zwei Kinder, der eine 21, der andere 17, dass wir unseren Kindern vielleicht schon zu viel mitgeben, damit die vielleicht nicht mehr so viel leisten müssen. Denn bei uns war es einmal so, ich musste noch mir ein Grundstück kaufen, ein Haus bauen mitunter. Meine Kinder werden einiges erben. Die haben schon mal eine Wohnung dann, die ja machen sich irgendwann einmal darüber Gedanken, was machen sie dann mit dem Haus, ne? Wie teilen sie das vielleicht auf? Die brauchen oder müssen vielleicht nicht mehr ein Haus bauen, müssen sich keine Wohnung mehr kaufen, weil wir das als Eltern schon einmal mitgegeben haben. Und wir mussten uns vielleicht vieles noch schaffen. Also haben wir da nicht vieles getan? Wir haben die Kinder mit dem Auto in die Schule gebracht, denen die Schultasche bis vors Klassenzimmer getragen oder vielleicht noch rein in den Tisch, zum Tisch, bis die Kinder 10 Jahre alt waren oder noch länger. Haben wir da nicht selber viele Fehler gemacht?
Ja, absolut. Wir haben ganz viele Rasenmäherkinder, wo die Eltern schon mal den Weg freigemäht haben. Ja, oder Helikoptereltern, die ihre Kinder so behüten. Das ist natürlich eine Geschichte. Und natürlich wir haben ja immer Epochen. Und es gibt ja dieses schöne Zitat, jetzt frei übersetzt von irgendeinem arabischen Scheich, der mal sagte, ne, schwache Männer bringen schwache Zeiten hervor und schwache Söhne hervor. Ja, so nach dem Motto, mein Urgroßvater hatte noch Kamele, mein Vater hatte einen Defender und meine Kinder fahren heute Porsche, so ungefähr. So, und
aber meine Enkel werden wieder Kamele reiten, das habe ich dann auch gehört irgendwann.
Genau, und meine Enkel werden dann wieder Kamele reiten, weil das ist ja immer so, wenn du jetzt auch siehst, die Besteuerung. Nimm mal die Erbschaftssteuer in Deutschland zum Beispiel, das ist ja eine reine Neidsteuer, mehr ist es ja nicht. Ja, so, und das ist auch das, was ich sage, du kannst ja nicht mehr die Reichen ausbeuten, irgendwann haben wir keinen Bock, wir haben noch nicht so viel Abwanderung gehabt in Deutschland wie in den letzten Jahren, weil wir es übertreiben. Ja, wenn du mir überlegst, dass manche Finanzämter mehr Steuerfahnder haben wie Sachbearbeiter, dann merkst du auch, dass in dem System irgendwas nicht stimmt. Ich hatte selber eine Steuerprüfung, ja, nur mal als ein Beispiel, ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber da kommt die Prüferin auf die Idee, ich habe als Raumtrenner ein Aquarium, weil es einfach optisch geil aussieht, habe ich irgendwann mal mit dem Architekten gemacht, war eine geile Idee, ja, in meinem alten Büro schon in Königstein und das habe ich hier dann in Wesel wieder gemacht. Du, und dann sagt die bei der Steuerprüfung, der Limbeck mag ja Fische, sonst hätte er ja kein Aquarium, also ziehen wir mal 30% Privatanteil ab. Naja, ich sitze auch im Büro abends und gucke mir die Fische an. Also weißt du, das ist so ein bisschen, wo ich sage, private Telefonrechnung, so ein Flatrate mit 100 Euro, da hatte ich nur 20% Privatanteil, der telefoniert bestimmt mehr mit seiner Frau, müssen wir mal 40 nehmen. Weißt du, das ist so Nicklichkeiten, wo du auch sagst, jeder weiß das irgendwie, ja, die müssen irgendwas finden. Wenn ich so einen Scheiß höre, lasst uns doch bitte alle Steuerfreibeträge abschaffen. Du kannst nichts mehr von der Steuer absetzen. Du machst 3 Steuerbeträge. Wir hatten die Idee ja mal mit dem Kirchhoff damals und sagst jetzt, wie auch immer die Sätze sind, 15, 25, 53, ist mir völlig wurscht. Aber du würdest so viel Entlastung herbeischaffen, das wäre so genial, als nur mal eine Idee, die ich in Dodoland auch mit drin habe. Ja, die wär mega. Oder nimm das Beispiel hier am Niederrhein, wo ich wohne, holländische Grenze. Vor 1,5 Jahren ist Glasfaser in die Erde gekommen. Ich wohne hier an einem renaturierten See. Ja, und die 3 größten Höfe hier und die 3 größten Gewerbetreiber, gegenüber habe ich jemanden, der hat 180 Puten, ist einer der größten Bauern hier. Vorne habe ich einen Demeter, der macht Apfelsaft und der hat einen großen Apfelbauer hier vorne. Uns 3 hat man vergessen, stell es mal vor. Und wer hat's gelegt? Eine holländische Firma. Jetzt liegt es seit 1,5 Jahren in der Erde, bis heute nicht angeschlossen. Und das sind Themen, wo ich sage, das geht so nicht mehr. Ne? Ich kann mich daran erinnern, wie noch die Diskussion war, brauchen wir an jeder Milchkanne 5G, damals von der Ministerin, ich weiß, komme gleich wieder auf den Namen, wie sie hieß, und ich sage, ja, das brauchen wir. Das heißt, wir brauchen tatsächlich das, schau, was in Unternehmen ja passiert. Was passiert oft, wenn das Unternehmen in Schieflage kommt? Es kommen Sanierer ins Unternehmen. Ob das immer richtig ist, ist eine andere Frage. Ich glaube aber, dass viele unserer Gesetze entschlackt werden müssen, dass unser Steuergesetz saniert werden muss und auch unsere Regierung saniert werden muss. Jetzt hat das erste Mal der Bundeskanzler sich was getraut, nachdem wir ja jahrelang von Tante Merkel verwaltet worden sind, was sie auch gut gemacht hat an vielen Stellen, aber eben keine Innovationen nach vorne getrieben hat. Aus meiner Sicht, nochmal, Politik ist ja auch immer subjektiv, ja, wie alles ja subjektiv ist, gibt keine Objektivität, außer dass du mit dem Thermometer das Wetter draußen messen kannst, aber für den einen sind eben 3 Grad kalt, der andere sagt, kalt fängt bei -10 an, ne? So bei euch Österreichern. So, und da müssen wir halt ran und das traut sich halt irgendwie keiner, weißt du, das ist alles so rundgelutschte Bonbons, ja, wir wollen keinem mehr wehtun, wir gehen nicht mehr in den Diskurs, wenn du aber mal siehst, wenn du dir auch Artikel anschaust, Umfragen anschaust, wen liebten alle die alten Kanzler von früher, die Ecken und Kanten hatten, die angeeckt sind und das sind auch nur die Menschen, die was weitergebracht haben, schau, mit einem sprichst du ja gerade, wenn ich in den Saal reinkomme, spalte ich den Saal, die einen sagen, der sieht ja aus wie ein Türsteher, jetzt mache ich auch noch, ne, Kraftsport, jetzt habe ich noch so ein vorgeschobenes Kinn, ja, so. was soll ich jetzt machen? Und jetzt ist er auch noch erfolgreich. Jetzt tue ich ganz viele Klischees noch bedienen. Das irritiert natürlich Leute und bin noch klar und wahr.
Ist es denn mit einfach immer auch damit zu erklären, wie du gesagt hast, die Vermögenssteuer oder die Erbschaftssteuer ist einfach nur eine Neidsteuer. Kann ich vieles einfach immer nur auch mit Neid erklären? Ist das vielleicht ein bisschen zu einfach auch? Vielleicht ist es ja auch Neid oder kommt ja auch Neid auf? Du hast es vorhin erwähnt, du hast Mitarbeiter, der eine sitzt auf Mallorca, der andere sitzt im Homeoffice oder zu Hause, hat sich das gerichtet, vielleicht in Potsdam und dergleichen. Da gibt's eine Menge Berufe da draußen, da kann ich das machen. Aber es gibt auch eine Menge Berufe, da habe ich nie eine Möglichkeit, irgendwann in einem Homeoffice zu arbeiten, weil ich eben vielleicht am Fließband arbeite, absolut, weil ich in einem Ladenlokal arbeite.
Und das spaltet ja auch.
Ja, da kommt doch auch Neid auf, oder?
Ja, absolut, absolut. Das spaltet ja auch. Siehst du ja auch bei dem Thema, nehme ich immer gerne, ne, Blue-Color-Worker und White-Color-Worker, wie es so schön heißt. Ja, ich kann mich gut dran erinnern, hier Weltmarktführer im Tunnelbau, Martin Herkenrath oder so heißt er. Ganz cooler Typ, den ich bei einem Vortrag beim BVMW erlebt, wie noch der liebe Mario Ohofen gelebt hat. Ja, war ja auch ein Typ, der Ecken und Kanten hat und in der Politik angestoßen hat, viele Dinge. Der fehlt auch. Ja, und die sterben halt immer mehr aus oder so, wie Assauer im Fußball eben Menschen, die was anstoßen, weil du wirst nur was anstoßen, wenn du unbequem bist. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und der sagte, wie erkläre ich eben meinen ganzen Arbeitern, die Maschinen zusammenschrauben, dass sie nicht ins Homeoffice können. Wir kriegen eine Zweiklassengesellschaft. Und da hat er ja zum Teil recht. So, da sind wir dann natürlich auch bei der Automatisierung. Aber es wird immer irgendeiner in dieser Halle stehen, der irgendwas zusammenschraubt. Also wir haben schon immer Klassengesellschaften gehabt, so lange wie es die Menschheit gibt. Ne? Früher gab es Kaiser, Könige, Landadel, es gab auch immer den Bauern, ja, den Knecht und den Hofnarren. Die Weltordnung ist immer die gleiche. Heute heißen die halt Investoren, Aufsichtsräte, CEOs, Bereichsleiter, Mitarbeiter, Fließbandarbeiter, so, ne? Also, aber wir verkaufen uns ja selber, guck mal, wir machen jetzt aus Hartz IV, das hört sich ja nicht wirklich sexy an, ja, machen wir jetzt Bürgergeld, hört sich ja viel besser an, ich krieg Bürgergeld. Und wenn wir es in Deutschland mal nachrechnen, ja, ihr habt solche Themen ja auch in Österreich, dann sagt sich schon einer, warum soll ich für 240 Euro mehr arbeiten gehen? Lohnt sich das noch? Jetzt sag ich, na klar, lohnt sich das. Warum? Weil du hast eine körperliche Tätigkeit, du gehst einer sinnvollen Tätigkeit nach. Es gibt aber Menschen, die sagen, Netflix gucken ist auch sinnvoll. Ich mache jetzt ein bisschen schwarz-weiß bitte, ja, da gibt's ja eher im Bereich auch. So, und das ist eine Frage deiner Einstellung, ja. Und natürlich, um auf deine Frage auch wieder immer wieder einzahlen zurückzukommen, durch die ganzen Geschichten, die ich von meinen Kunden bekommen habe, auch so nach dem Motto, wenn junge Menschen zum Vorstellungsgespräch kommen, da bin ich, kriege ich einen Laptop, hochfahrbarer Schreibtisch, ist das Handy auch zu braten, Nutzung des Auto auch. Also wir fordern erstmal, bevor wir leisten. Das ist etwas, wo wir halt einfach ran müssen und das siehst du halt eben. Und wir müssen auch mal wieder die Wahrheit sagen. Schau, ich nehme mal das Beispiel. Social Media hat natürlich auch die Menschen verändert. A, haben wir eine große Vereinsamung auch durch Covid bekommen. Und B, die jungen Menschen sehen natürlich in Insta siehst du ja nur schöne Dinge. Da siehst du ja kein kaputtes Auto. Da siehst du ja nur Lambo, schöner Urlaub, Bikini. Also den Menschen wird ja diese heile Welt vorgespielt. Ja, und jetzt haben wir noch den Krieg, der macht ja auch was. Irgendwann postete einer, ich weiß gar nicht mehr, so auch wieder aus dem Kopf raus, München, Kiew 745 Kilometer, München, Rostock 745 Kilometer oder 550 Kilometer. Also wie nah das ist, hat ja auch keiner geglaubt, dass wir nochmal einen Krieg bekommen, so nah dran, dass der Russe nochmal so bescheuert ist, ja. So, und trotzdem geht's irgendwie weiter. Ich habe einen Kunden, der sagt mir, Martin, ich bin so stolz auf unsere Ukrainer, wir haben 120. Wir sind schon wieder, das sagt er mir im letzten Jahr schon, wir sind wieder bei der Produktion von 80%, ist ein Hersteller von Produkten, vor dem Krieg, weil die Menschen einfach auch das Land wieder aufbauen wollen. Wir hatten auch den, waren ja auch welche, die gesagt haben, boah, die Ukrainer in Deutschland, super, kriegen wir Fachkräfte. Nee, die wollen wieder zurück, was ich auch verstehen kann, weil es eben Menschen gibt, die heimatbewusst sind. So, also wir haben einfach, ja, eine Menge Themen und mir fehlen da ein paar Praktika, so wie im Unternehmen auch. Du kriegst ein Problem auf den Tisch, Maschine steht, Kunde will abspringen, Reklamation, was machen wir jetzt? Ganz konkret, jetzt in der Situation, was wir sofort umsetzen müssen. Und wir machen halt immer schöne Papiere, Palaver, keiner will entscheiden, weil es könnte ja auch nicht gut aussehen. Guck mal, selbst ein Habeck, ja, der wirklich einige Fehler gemacht hat, kleine Randnotiz, Kinderbuchautor, und er hat ja auch mit vielen Kindern da zu tun im Bundestag, liebevoll gemeint, ja, und bei den ganzen, ne, seine Brötchennummer war ja mega mit der Inflation, die ist ja viral gegangen. Ja, wahrscheinlich auch bei euch in Österreich, auch im Internet überall. Trotzdem einer der beliebtesten Politiker. Hilf mir kurz. Du siehst, die Menschen vergessen auch, und es will sich eben auch keiner mit Politik auseinandersetzen. Das ist genau dasselbe Thema, wie du sagst. Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft. Deine Eltern kannten noch Not. Die haben gesagt, Mensch, ich möchte gerne mal, dass mein kleiner Harald es besser hat. Jetzt hat der Harald es besser. Und Harald weiß nicht, ob dein Ursprung war. Meiner war nicht, dass mein Sohn es mal besser haben soll wie ich, weil ich fand schon immer, der hat's gut und du hast völlig recht. Der weiß natürlich auch. Der hat auch schon seine Wohnung, wie du gerade gesprochen hast, ganz klar. Ja, ich habe auch gesagt, ich gebe ihm was mit. Der studiert gerade nochmal, macht auch brav. Ja, aber so, dass der jetzt eine klare Vorstellung von seinem Leben mit 27 hat, habe ich oft nicht den Eindruck. Aber jetzt mit meiner Brille geschaut. Für ihn ist das vielleicht alles ganz normal. Weißt du, was ich meine? Der hat seine Freundin, der geht ins Fitnessstudio, der hat schon einen Hund, der studiert brav, das macht er auch gut, der lernt auch gut. Und Papa unterstützt natürlich. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, alles falsch, nehme ich dem jetzt die komplette Unterstützung weg?
Schwierige Situation, schwierige Frage.
Ganz genau. Das ja? ist so wie, ich hatte mal jemanden im Seminar, ganz hartes Beispiel, jedes Beispiel hinkt, ja, der war so abwesend die ganze Zeit und ich spreche das selten an, weil ich denke, Erfolg ist ja freiwillig. Aber ich bin dann irgendwann in der Pause, weil er auch traurig aussah. Ich sagte, Mensch, ja, so und so oder duzt im Seminar bei uns in den Seminaren. Ich sage, kann ich dich mal ansprechen? Und er sagt, du, weil das hat gar nichts mit dir zu tun. Aber wir haben zu Hause einen drogenabhängigen Jungen, der spritzt richtig. Und gerade rief meine Frau wieder an, sie war nochmal beim Jugendamt und die sagen ganz klar oder bei der Hilfe da, bei der Drogenhilfe, wir müssen den rausschmeißen, der muss noch tiefer fallen, sonst wacht der nicht auf. Jetzt schmeißt man dein eigenes Kind aus deinem Haus raus. Das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber die Situation ist ja vom Gefühl her eine ähnliche, ist ja wie Liebe und Hass. Von der Intention her, vom Gefühl her ist beides gleich.
Jetzt ist es so, dass wenn man so Medien liest und das alles oder bei Diskussionen zuhört, die meinen auch immer vielfach, es wäre viel Frustration auch mit dabei, vielleicht bei jungen Leuten, weil die merken, ich kann im Grunde genommen mir vielleicht diesen Wohlstand gar nicht mehr erarbeiten, die sich meine Eltern erarbeiten konnten jetzt mal, weil wenn ich so die Jobangebote ansehe, ich bin 25 Jahre alt, was bekomme ich da bezahlt, nicht? Und wie sehen jetzt einfach einmal Wohnungspreise aus? Wie sehen Preise aus von Autos, die oder von einem Auto, das ich gern hätte. Wir hatten auch immer ein bestimmtes Auto als unser Ideal gesehen. Vorher war es vielleicht mal ein Golf GTI, später war es ein Porsche oder so etwas. Das war irgendwo vielleicht greifbar, aber vielfach ist es ja halt so, mit dem, was geboten wird, ein Einkommen für einen 25-Jährigen oder einen 30-Jährigen Uni-Absolventen, mit dem kann er sich keine 100 Quadratmeter mehr leisten in einer einigermaßen attraktiven Stadt. Ist da auch vielleicht Frustration mit dabei, dass die sagen, ja, was soll ich mich noch anstrengen, ich werde das ohnehin nie erreichen.
Ich glaube, es gibt natürlich beides, wie immer. Ne? Die Pole und Graubereich gibt es auch. Doch, wenn du mal siehst, wir haben halt eben noch mit dem VW Käfer angefangen. Also ich zumindest. 34 PS von einer älteren Dame. Ja, und ich habe halt lange zu Hause gewohnt, weil ich mir auch noch keine Wohnung leisten konnte und dann später nicht wollte. Ja, ich bin auch erst, glaube ich, von mich ausgezogen. Ich glaube, ich war 23, 24, da bin ich, glaube ich, erst das erste Mal ausgezogen zu meiner Freundin damals und dann nochmal, wie wir uns getrennt haben, wieder zurück, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Also, wenn ich jetzt zurück betrachte, ich hatte nie eine eigene Wohnung, spitzigerweise, dass ich mal in einer Wohnung alleine gelebt habe als eben junger Mensch. Also das hat es da schon gegeben, weil ich bei meinen Eltern eine Einliegerwohnung hatte. Das war wie eine eigene Wohnung für mich. Aber nach dem VW Käfer gab es einen Datsun Sherry gebraucht, dann kam ein LJ80, ein Suzuki Jeep. Also wir hatten andere Ansprüche, glaube ich. Ja, und natürlich hatten wir einen anderen Drive. Ich bin auf dem Campingplatz groß geworden. Ich liebe ja heute Campingurlaub, aber damals war das mir zu eng. Ich wollte da weg. Ich wollte nicht wie mein Vater einen 1700er Rekord. Das war schön, aber ich wollte irgendwie, wenn man an Manifestation glaubt, was ich ja tue und an Law of Attraction, was ich auch tue, was ich natürlich nicht wusste, hat meine Mutter mir mal vor ein paar Jahren schon erzählt. Ich bin mit 6 Jahren auf dem Campingplatz rumgelaufen, habe jedem erzählt, mit meinen roten Haaren, Sommersprossen, pummelig, ich werde Millionär und fahr Porsche. Also das habe ich mit 6 Jahren schon ins Universum geschickt und es hat gut funktioniert. Was ich damit sagen will, ist eine Frage deines eigenen Antriebes. Ja. Und nochmal, ich verurteile ja niemanden, weil wir die Menschen ja auch brauchen, die auf der Couch sitzen und Netflix schauen, nur wenn halt, ich übertreibe jetzt wieder, 80% auf der Couch sitzen und Netflix schauen oder keinen Bock mehr zu arbeiten haben oder nur Dienstagvorschrift machen, dann werden wir halt ein Land nicht nach vorne treiben, dann werden wir eine Wirtschaft nicht nach vorne treiben. Und gerade der Mittelstand, und für den stehe ich ja jeden Tag auf, ich mache gerade ein neues Webinar für dich, habe gestern ein bisschen nochmal recherchiert, wusste ich auch vorher schon, ja, 97,8% des Einkommens, des Beitrages, kommt durch KMUs bis 250 Mitarbeitern. Und der größte Teil von denen von 1 bis 10 Mitarbeitern, der zweitgrößte Teil von 10 bis 50 Mitarbeitern, dann bis 250. Wir haben nur 18.000 Großkonzerne weltweit. Also um das mal als Vergleich zu nehmen. Ja. Also da 18.000 zu 3,4 Millionen knapp. So. Und wenn du jetzt wieder
und wir siehst, kennen die Steuertricks der Großkonzerne nicht mitunter.
Genau. Und die Großkonzerne zahlen keine Steuern oftmals, ne, weil sie so verstrickt sind. Nimm mal, jeder oder 90% kaufen da Amazon. Amazon zahlt in Deutschland keine Steuern. Ja, so, haben sie clever gemacht. eBay und wie sie alle heißen, PayPal und. So, und wir regen uns dann über Leute auf, die darüber nachdenken, ihre Steuern zu optimieren über Schweiz oder heute Malta, Dubai. Muss ja jeder für sich selber wissen. Ich zahle gerne Steuern, dafür stehe ich auch, das weiß jeder, weil ich sage, ich will meinen Beitrag hier leisten, aber es gibt halt auch eine Grenze. Und wenn die Grenze überzogen wird, sagst du halt irgendwann auch, Alter, kann das irgendwie sein, dass du, gibt ja diese Tage, dass du, glaube ich, bis die ersten 6,5 Monate arbeitest du fürs Finanzamt, gab mal Tage, hat meiner ausgerechnet, also irgendwie 186 Tage Finanzamt, ja, dann arbeitest du bis Mitte Oktober für deine Company und dann das, was du von Oktober bis Ende Dezember verdienst, dann dein Einkommen, ja, wenn du dir das mal bildlich darstellst, dann sagst du halt schon, alter Schwede, macht das noch Sinn? Und ich verstehe heute immer mehr Unternehmer, die keine Lust mehr haben. Und deswegen auch nochmal das Buch Dodoland als Weckruf. Und es ist ganz spannend. Ja, ist ja in der ersten Woche Spiegel-Bestseller geworden und Wirtschaftsbestseller dann im nächsten Monat. Also ein Doppelbestseller sozusagen. Ja, dass es eben ein Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft ist. Und die Unternehmer, die ich kenne, gibt natürlich immer mal 3-4 Leute bei Amazon, denen ihr 2 Sterne schreiben, da weiß auch manchmal, dass ein netter Kollege ist, ja, der dich besonders gut leiden kann und sich freut, dass du so erfolgreich bist, ist halt die Kunden, die mir schreiben, sagen, Herr Limbeck, ich hätte das Buch auch schreiben können. Ich hätte mich nur nicht getraut. Klasse, dass es sie gibt und klasse, dass sie das Buch geschrieben haben. Weil sie treffen den Kern der Zeit. Alles, was sie da drin schreiben, erkenne ich auch.
Ist jetzt.
Guck mal, es gibt jetzt neueste, wenn ich dir noch sagen darf, es gibt jetzt neueste Studien darüber, dass der Elektromotor und das Elektroauto umweltschädlicher ist wie der Verbrenner. Schau, ich habe mal mit der Feuerwehr mit jemandem gesprochen auf so einem Land, der sagte, auch das ist ja so ein Thema, wenn das Ding ausbrennt, was dann in die Luft geht. Oder wir müssen es ja in Container tun. Das Wasser ist kontaminiertes Wasser, das muss besonders entsorgt werden. Jetzt nimm mal so eine kleine freiwillige Feuerwehr in so einem Schlucht bei euch in Österreich irgendwo oder bei uns irgendwo im tiefsten Schwarzwald oder Taunus. Ja, also das sind alles so Fragen, das ist immer so, boah.
Es ist genau das, ne? Das ist nicht schwarz und nicht weiß, es ist vieles sehr, sehr grau mitunter. Ich wollte dich noch fragen, ist denn das jetzt Dodoland, beziehungsweise diese Einstellung mitunter zum Leisten, zum Arbeiten, ist das jetzt wirklich so, dass man sagt, okay, das ist eine Generation, die jetzt nachkommt? Du hast das vorher gesagt, es gibt bei euch den Vorruhestand, manche sagen, okay, ich muss noch 1-2 Jahre arbeiten, dann bin ich in den Vorruhestand mit 58, bei uns ist es vielfach jetzt ein bisschen mehr, aber viele gehen auch mit 61, 62 in Pension. Ganz wenige wollen länger arbeiten denn überhaupt. Also ist das ja nicht unbedingt ein Phänomen, dass jetzt, ich sage mal, die folgende Generation, was uns jetzt betrifft, Leute, die über 50 sind, jetzt nachkommt, sondern in unserer Generation ist es ja genauso mitunter. Die sagen sich, na gut, ich sehe, okay, ab 60 federt der Staat eigentlich alles super ab, also lehne ich mich doch einfach einmal zurück. Also wir sind es ja genauso, oder? Wir geben ja den Jungen jetzt auch kein besseres Vorbild, weil die könnten doch sagen,
absolut. Also, das Buch sollte erst heißen Generation L, nach dem Motto Generation Loser, und da habe ich die Alten drin gehabt, genau das. Ich habe ganz viele Menschen im Konzern oder auch im Mittelstand oder im Seminar, die sind Mitte 50, die sind durch. Du merkst richtig, die haben keinen Bock mehr. Die sagen mir auch, ich schaffe den Rest auch noch. Da sage ich, wovon sprechen sie? Ja, ich bin jetzt 25 Jahre dabei, die nächsten 5 kriege ich auch noch rum. Da bin ich bei dir, absolut. Wir Alten machen da auch mit. Also nicht alle machen mit. Und ich bin immer jemand, weißt du, das ist so wie, ich hatte gestern ein Podcast-Interview auch für meinen Podcast. Da würde ich dich auch gerne mal einladen hier, Peak Time, und für meine Mastermind Gipfelstürmer auch. Und
gerne, ja.
Da ist so ein Thema, weißt du, aufgekommen, dass jemand sagte, du, ich habe mich selbstständig gemacht. Hier, das war der Felix Tönnissen, mein Freund. Felix sagte, das fand ich ganz schön, gestern als Metapher dazu. Der sagte, du, ich war gerade selbstständig, natürlich auch noch nicht so viel Geld auf dem Konto gehabt, wie ich mich selbstständig gemacht habe, du. Und dann haben die bei mir im Büro eingebrochen. Das war der Tiefpunkt, weil ich fragte, was so dein Unternehmertiefpunkt, sagt er. Und dann waren alle Daten weg, alles geklaut. Da saß ich dann wie ich auf meinem Schreibtisch, habe so 2-3 Monate daran gezweifelt, ob ich weitermache. Ich hatte ein Angebot bekommen mit Assistentin, geiles Auto in Düsseldorf in der Agentur wieder im Marketing. Und dann sprach ich mit meiner Oma, sagt er, und die sagte, die Oma zu mir, willst du jetzt, dass die Diebe dir deinen Traum nehmen? Fand ich eine mega Geschichte, ne? Schöne Story. Und dann hat er weitergemacht und ist happy, dass er weitergemacht hat, ja. Ist auch ein ganz aufrichtiger Typ, mag den sehr, hat ein gutes Herz. Und das ist so der Punkt, wofür bist du im Leben angetreten? Ich glaube, das ist so eine Frage, wofür bist du angetreten? Und ich habe lange gebraucht, mein Why zu finden. Weißt du, wir alle reden von The Purpose, Simon Sinek jetzt, das goldene Dreieck, bla bla bla. Ich glaube, dass manche Menschen morgens nur aufstehen, um den Kühlschrank voll zu kriegen. Ja, also es hat auch nicht immer jeder einen Why. Ich weiß auch nicht, ob jeder einen Why haben muss. Aber was jeder haben muss, ist eine Idee, was er mit seinem Leben machen muss. Ob das immer gleich ein Why ist. Nimm mal das Beispiel, mein Freund Alexander Christiani. Auf seinem Geburtstag war ich mal bei ihm zu Hause noch in Bad Münstereifel. Sagt er, Martin, was ist denn so dein Warum? Warum machst du das alles? Und dann sagt er, er möchte die Welt mal ein Stück weit verlassen, dass er sie ein Stück weit besser gemacht hat. Ich konnte mit dem Satz damals gar nichts anfangen. Ich war zu jung. Heute sage ich natürlich auch, boah, ist schon geil, wenn du irgendwie eine Dell ins Universum gehauen hast und sagen kannst, komm, du hast in einem Markt, und bei mir ist eben der Verkäufermarkt, da hast du eine wichtige Rolle gespielt für den einen oder anderen. Ich bin ja auch nur so ein kleines Rädchen hier, aber habe da eine Duftmarke hinterlassen und Leute sagen, dass sie durch mich, und das habe ich ja in 30 Jahren jetzt mehrfach gehört, einen Impuls bekommen haben, erfolgreich geworden sind, noch erfolgreicher geworden sind. Das ist ja schön. Und mein Thema ist auch, ich stehe jeden Tag auf, um Menschen besser zu machen, in ihre eigene Kraft zu kommen, weil ich glaube, dass in uns allen, in dir, auch in mir heute noch, viel mehr drinsteckt, wie wir glauben. Wir haben aber alle noch diese alten Glaubenssätze, Kind sei bescheiden, Kind gibt nicht an, Kind über Geld spricht man nicht, Kind, du hast doch schon mehr erreicht, wie du willst. Ja, dann kommt noch der Selbstzweifel, sehe ich gut genug aus, bin ich schlank genug, bin ich gut genug, habe ich jetzt genug Geld? Wann langt es denn? All diese Glaubenssätze, die wir immer wieder mithaben. Und wir werden ja komplett in Mangel großgezogen. Schau, jeder hat dir beigebracht, unsere Kinder eben nicht mehr, aber deine und meine Generation, wir sind ja fast gleich alt. Ja, wie du gerade gesagt hast, 53, 56, ja nicht so weit auseinander, ist so. Ja, Kind, mach was für die Altersvorsorge. Wir werden von Kindesbeinern auf Mangel konditioniert. Wir werden nicht auf Fülle konditioniert. Und das ist ein schönes Beispiel. Das heißt, wir brauchen auch eine andere Denke, und deswegen kommt ja auch immer mehr Spiritualität. Jetzt kommt ja auch immer mehr die Sinnfrage. Es geht ja auch nicht nur um nur Malochen, damit wir uns richtig verstehen. Es geht ja auch darum, sich die Frage zu stellen, wir alle brauchen bei der Spannung auch Entspannung. Nur auch da haben wir aus meiner Sicht nur noch Schwarz-Weiß. Entweder Work-Life-Balance, und die, die viel arbeiten, sind alles Idioten. Und die, die nicht arbeiten, sind alle doof. Das stimmt ja nicht. Das ist so wie, wer nicht geimpft ist, hat einen schlechten Beitrag zur Gesellschaft gebracht, und wer geimpft ist, der war der Richtige. Da haben wir auch die Menschheit missgespalten. Ich habe auch Mitarbeiter gehabt, die sich nicht impfen lassen haben. Finde ich völlig in Ordnung. Kann jeder für sich selber entscheiden, was er mit seinem Körper macht. Aber deswegen mag ich den ja nicht weniger. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Ja, ich bin dreimal geimpft. Warum? Für mich alternativlos in meinem Beruf, und ich habe Eltern mit 86. Wenn ich heute, und ich bin weit weg, dass wir uns richtig verstehen hier von Querdenker, aber ich darf ja Dinge mal hinterfragen. Ich habe vor kurzem einen Kollegen von uns getroffen, der einen ähnlichen Haarschnitt hat wie du, und sagt, sag mal, was ist mit dir passiert? Sagt er, du Martin, ich bin ja auch der totale Corona-Freund, und so. Ich war beim Arzt, und mein Dermatologe sagt ganz klar, ich bin nicht der Erste, der, nachdem er 3 Impfungen bekommen hat, vor allem nach der dritten, seine Haare verloren hat. Stimmt es jetzt, stimmt es nicht? Das heißt, es gibt mehr Thrombosepatienten. Ich habe ja meinen österreichischen Mitarbeiter, oder er lebt in Österreich, Michael Bolz, am 28. Januar ist er ein Jahr tot. Da haben auch alle sofort gesagt, er hat einen Herzinfarkt bekommen. Ja, war er geimpft? Sag ich, ja, war geimpft, bin auch geimpft. Aber so, da sagten auch die Ärzte zu seiner Frau in Österreich, ja, Thrombose hat zugenommen. Ich gehe zu meinem Heilpraktiker, ja, jetzt ist die Frage, sind das alles Verschwörungstheorien, reden die sich da ist? Der sagt, du Martin, hier, ich wohne in Krefeld, früher habe ich 3 Krankenwagen am Tag gehört, heute höre ich 30. Ist da jetzt was dran, ist da nichts dran? Ich kann es dir nicht sagen. Ja, es ist auch wurscht. Ich arbeite mental so stark, dass ich sage, ich bin dreimal geimpft, und egal, was mein Körper bekommt, mein Körper wird es ertragen, mein Körper wird es aushalten, und mir geht's gut, ich werde 100 Jahre alt, ist meine Programmierung. Weil, ganz ehrlich, es passiert doch eh, wenn es passieren soll.
Genauso ist es. Und wenn ich mir denke, nicht, was mein Körper vor 30 Jahren in alles aushalten musste, wie ich noch jung war, nicht, also, das sind doch diese 3 kleinen Impfungen, nicht, und diese Nadel. Also das kann doch, davor kannst du ja gar nicht Angst haben. Nicht, also,
du, ich habe das volle Programm. Ich bin in Kili hochgegangen. Ich habe alles. Ich habe Gelbfieber. Ich habe Hepatitis. Also was ich schon in meinen Körper breitspritzen lassen. Alter Schwede.
Genau. Nicht, und es gab mit Sicherheit einige Sachen auch, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, nicht, aus verschiedensten Einflüssen. Jetzt aber was soll's. Nicht? Wir müssen auch irgendwo hinkommen zu Lösungen. Davor sei noch kurz erwähnt, weil du ihn erwähnt hast, Felix Tönnissen. Auch den erleben wir live am 20. April beim Fresh Content Kongress in Graz. Also nicht nur jetzt Martin Limbeck, sondern auch Felix Tönnissen. Wir erleben die wunderbare Yvonne de Barck zum Thema Körpersprache, und wir erleben auch einen der besten Rhetoriktrainer, nämlich Michael Ehlers, am 20. April in Graz. Jetzt haben wir sehr viel jetzt darüber gesprochen, wie denn der Ist-Zustand mitunter ist. Aber wo sind denn die Lösungen jetzt? Was macht denn vielleicht die Schule falsch? Was wird in der Erziehung, oder was wird einmal in der Schule falsch gemacht, bevor wir über Erziehung sprechen?
Also, gehen wir zurück.
Der Schule ist ja nicht zu erziehen.
Ja, was sind die Lösungen? Bringen wir ein paar Sachen, Punkt, Partner ja zwischendrin. Ne? Ich glaube, wir müssen ganz klar die Bürokratie entschlacken. Wir brauchen einfache Steuergesetze. Wir brauchen mehr Innovationskraft in Deutschland. Wir brauchen schnellere Entscheidungen. Es fängt aber für mich nicht in der Schule an. Es fängt in der Erziehung zu Hause an. Ja, also da fängt's an. Das ist genauso, wenn Eltern sagen, ja, aber im Kindergarten oder in der Schule, die Lehrer haben das nicht gemacht. Ich finde, Erziehung fängt zu Hause an. Ich möchte auch nicht, dass ein Lehrer oder eine Kindergärtnerin meine Kinder erzieht. Ja, das war immer mein Motto. Sonst möchte ich schon irgendwie einen großen Einfluss selber drauf haben. Die können das natürlich unterstützen. Deswegen muss ich mich auch mit Lehrern auseinandersetzen. Es gibt Elternsprechtag, deswegen kann ich mich in Elternbeirat wählen lassen, was ich alles gemacht habe in meinem Leben. So, also von daher, da kann ich einen Einfluss haben. Das will ich sagen. Punkt 1. Ja, Punkt 2 ist eine ganz entscheidende Geschichte, dass es natürlich in der Erziehung anfängt. Wir brauchen ein anderes Schulsystem. Wir arbeiten immer noch mit Sachen, wo wir Sachen antrainiert lernen, nur um es zu machen. Ich gebe dir ein schönes Beispiel. Einer meiner Mitarbeiter studiert gerade Wirtschaftspsychologie nebenher, hat sich den härtesten Prüfer ausgesucht, hat den vor Weihnachten nicht mehr erreicht. Die haben immer gesprochen, alles ging in die richtige Richtung. Dann haben immer gesagt, ja, so will ich es haben, ja, so will ich es haben, so will ich es haben. Und jetzt pass auf, jetzt hat er nochmal mit ihm gesprochen und dann sagt er, nee, ich will die Thesis nicht in dem Form haben. Es geht um eine Form, ne? Also ich sage jetzt mal Word, PDF, was auch immer, in eine Form. So wie er das ganze Studium macht, sagt er, nee, aber ich bin BWLer, ich will es in der Form haben. Jetzt ist der Chef der Uni. Das heißt, jetzt hat er schon 2 Wochen, 8 Stunden am Tag geschrieben und muss jetzt alles umschreiben, nur um der Form zu genügen, damit der Professor sagt, das ist die Form, die ich akzeptiere. Da geht es also nicht um den Inhalt, den der schreibt, den hat er ja fertig, sondern es geht auch nochmal darum, das anders zu formatieren, damit der Professor es beim Lesen einfahrt, wo der sowieso nicht alles liest, wenn wir es mal kurz festhalten. Das sind so Beispiele, damit müssen wir aufhören mit so einem Scheiß. Menschen zu quälen mit Bürokratie, ja, sondern den Leuten Spaß machen, dass sie Schule machen. Und das ist wirklich ein hochambitionierter Mitarbeiter bei mir, der wirklich Bock hat, was zu leisten, ja. Also helft dem doch, statt ihm noch Steine in den Weg zu legen. So, das sind so Themen, die wir machen müssen. Das sind so Dinge, die wir nach vorne treiben müssen. Ja, wir brauchen andere Schulfächer. Wir müssen über Unternehmertum viel mehr schon in der Schule sprechen und Unternehmertum attraktiv machen. Wir müssen wieder Handwerk attraktiv machen. Wir haben nur bist was wert, wenn du studiert hast. Völlig falsch, ja. Handwerk. Nimm Beispiel hier, mein Handwerker um die Ecke, ist ein Dachdecker, den kenne ich noch vom Campingplatz, bin ja hinter jedes Campingplatz mittlerweile gezogen, witzigerweise, ja. Und der sagte, mein Sohn hat Abi mit 1.0 gemacht. Er sagte, ich glaubst du gar nicht, welche Diskussion wir zu Hause hatten. Auf einmal wollte der den Handwerksbetrieb nicht mehr überlegen, weil die Lehrer alle gesagt haben, studier doch was beim Abi mit 1.0. Stell dir das mal vor, dritte Generation, hochprofitabel. Aber da hat man das Handwerk in der Schule schlecht geredet. Das sind so Themen, mit denen wir aufhören müssen, dass wir Menschen nur nach Bildungsgrad einen Wert geben, dass wir Menschen ab 50 sauber noch integrieren. Ja, wir haben bis heute keine, aus meiner Sicht auch nach wie vor keine saubere Integration von Zuwanderern im Arbeitsleben. Ich kann mich gut daran erinnern, vor kurzem, ich gucke wenig Fernsehen, beim Rumseppen habe ich einen Afghanen, Iraner, auf jeden Fall einen politischen Flüchtling gesehen, hatte eine Klinik als Leiter mit 2000 Mitarbeitern. Ja, der musste ein Jahr auf die Schulbank. Der saß dann gerade, wo sie das Interview gemacht haben, bei einer Krankenschwester und die haben über verschiedene Blutgruppen gesprochen und hat beigebracht bekommen, wie man Blut abnimmt. Der sagt, ich könnte heute schon einen Beitrag leisten, aber er entspricht nicht der deutschen Norm. Ja, damit müssen wir aufhören. Das sind Themen. Also das ist das, was wirklich wichtig ist. Wir müssen wieder deutlich machen, dass sich Unternehmertum lohnt. Und auch wichtig, wenn in Deutschland einer einmal pleite war, ist er ja auch tot. Ja, und ich habe gerade mit jemandem zu tun, der war schon mal pleite, der war tot geredet, hat heute wieder eine Company mit 30 Leuten, ist super erfolgreich. In Amerika, wenn du zweimal pleite warst, sagen die Leute, jetzt weiß er nicht beim dritten Mal, wie es geht, weil es zweimal ausprobiert hat, wie es nicht geht. Also wir müssen wegkommen mit diesen Konfessionen, mit diesen Titeln, mit diesen Statussymbolen, sondern einfach Menschen in ihre Kraft bringen.
Ich glaube, der Satz stammt von Karl Valentin, der mal gesagt hat, wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns ohnehin denn alles nach. Also womit sollten wir uns denn einmal beschäftigen, auch als Eltern, als die Generation jetzt, was sollten wir denn vorleben?
Deine Kinder sind immer ein Abbild von dir, so wie deine Mitarbeiter auch. Ich sage immer wieder, Mitarbeiter sind wie kleine Kinder, sie brauchen ständig Beachtung, das meine ich gar nicht böse, aber wenn du sagst, hey, bring mehr Leistung und bist immer der pünktlich geht und freitags gar nicht mehr erreichbar ist, dann darfst du dich wundern, dass deine Mitarbeiter keine Extrameile gehen. Wenn du sagst, du pass mal auf Vertrieb, da habe ich Angestellte für. Wenn du selber keinen Vertrieb machst als Chef, weil der Chef ist der erste CEO einer Unternehmung, machen dann Leute auch keinen Vertrieb. Also ganz klar das, was du sagst, das Thema Leitbild sein, ich mag das Wort Vorbild nicht, weil die erdrücken, aber Leitbild sein ist ganz wichtig.
Wenn wir jetzt einmal ein bisschen in die Zukunft gehen. Wird das in 10 Jahren anders sein? Siehst du da irgendwie welche Hoffnung? Wird es in 20 Jahren anders sein? Siehst du da irgendwo vielleicht so, wie man so schön sagt, das Licht am Ende des Tunnels? Oder siehst du da im Moment im Grunde genommen noch nirgends irgendwo das Licht?
Ja, ist eine gute Frage. Wir kennen ja alle diesen Spruch aus Seminaren und ich habe den ja auch geprägt mit und auch gesagt, ich darf aber die liebe Gott mir nicht verbieten, jeden Tag ein Stück schlauer zu werden. Früher haben wir immer gesagt, ja, das Thema, der Mensch verändert sich nur in Lust oder Schmerz. Meine These ist heute Schmerz oder Schock. Ich glaube, der Schock ist noch nicht groß genug. Wir werden erstes Ding doch mal stärker gegen die Wand fahren müssen. Ne, nehmen auch das Beispiel, wir dann gebettelt haben für Gas und Energie in den arabischen Ländern. Das ging aber auch wieder zu schnell, dass wir dran gekommen sind. Das heißt, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Auch das höre ich oft von meinen Kunden. Sie sind immer noch nicht bereit, wieder in Deutschland zu produzieren. Sie warten immer noch auf China. Wir sind immer noch in der Abhängigkeit von vielen Ländern. Ich glaube, der Schmerz ist noch nicht groß genug. England war nicht gut, aus der Europäischen Union rauszugehen für uns, weil das war mit eine Macht. Und wenn wir Frankreich verlieren würden, wenn die irgendwann mal sagen, wir haben da auch keinen Bock mehr zu, dann ist Deutschland ganz tot. tut, weil wir einen starken Partner brauchen. Das heißt, wir werden immer mehr hier geschwächt mit meinem Wissen, das, was ich mir angelesen habe, das, was ich lese, das, was ich höre, das, was ich mit Leuten bespreche. Und von daher müssen wir da einfach mehr machen.
Lieber Martin, herzlichen Dank soweit mal für das tolle Interview. Für alle, die das zu wenig war, 90 Minuten am Fresh Content Kongress am 20. April zum Thema Dodoland. Martin, so wie immer am Ende des Podcast-Interviews habe ich noch so 2, 3 persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt mitunter, denn der Podcast nennt sich ja auch Think Digital Now. Stell dir vor, du bekommst von mir 5.000 Euro mit der Vorgabe, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb. Old Economy, New Economy, wenn man so sagen will. Wohin gibst du dein Geld?
Airbnb.
Ganz klar.
Ja, absolut.
Du hast selber etliche Bücher denn auch geschrieben. Dodoland ist Spiegel-Bestseller und ein weiterer Bestseller geworden. Aber wie konsumierst du Bücher? Liest du Bücher klassisch jetzt? Liest du das am Kindle, am Tablet, als Hörbuch? Wie konsumierst du Bücher?
Ich habe keine Beteiligung, ich kriege auch für den kein Geld, aber ich liebe Blinkist. Ja, ich höre fast jeden Tag ein Buch beim Sport, weil ich fast jeden Tag Sport mache. Blinkist ist eine App, die halt Bücher auf 11 Seiten zusammenfasst, 10 Seiten und dann nochmal den Extrakt auf der 11. Seite. Das gibt's eben auch vorgelesen, das ziehe ich mir beim Sport rein. Ist es ein gutes Buch, kaufe ich es mir. Ich höre mehr, als dass ich physisch lese. Und wenn, habe ich lieber ein Buch in der Hand wie ein Kindle.
Trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
Online-Shopping.
Also Shopping-Center nur, wenn du musst.
Ich hasse Shoppen, außer am Flughafen. Wenn es ein guter Flughafen ist. Hamburg hat super Läden.
Hamburg, ja, genau, richtig. Aber was mich immer wundert, ich sehe so wenige Leute, die am Flughafen richtig viel einkaufen und mich wundert es immer, dass die Läden trotzdem überleben.
Ja, aber du hast auch gesehen jetzt, gerade in Düsseldorf ist ein kleiner Flughafen, es sind auch ein paar gute Läden, die haben auch mehr gewechselt jetzt in Corona, 2, 3 Mal durchgewechselt. Also wir werden eh das Sterben der Innenstädte haben und ich finde Online-Shopping super. Ich muss nur hin, ich bin auch nicht gerne jemand, der gerne shoppen geht. Ich entspanne dabei nicht. Du machst das ab und zu, weil deine Herzdame das meistens gerne macht. Ja, aber das ist für mich eher eine Pflicht und keine Kür, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es viel geiler, ich schicke mir das nach Hause, probiere es an, passt nicht, schicke ich zurück, geil.
Wann warst du das letzte Mal 3 Tage offline? Lange her. Sobald jemand nachdenken muss, ist es lange her, oder?
Ja, ich bin schon auch jemand. Aber ich habe ja das Limbeck High Performance Prinzip entwickelt. Ich mache nur 3-mal am Tag WhatsApp, 3-mal am Tag E-Mails und 3-mal am Tag Social Media. Also von daher morgens, mittags, abends bin ich da ganz happy. Also ich hatte aber auch die Phase, wo ich für mich selber festgestellt habe, es war zu viel. Und deswegen habe ich das erkannt und mache da auch den Detox.
Lieber Martin, herzlichen Dank für das Podcast-Interview. Herzlichen Dank dafür.
Hat super viel Spaß gemacht. Freue mich sehr auf unseren Kongress, dich dann persönlich wiederzusehen.
Das, liebe Zuhörer, war Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Geh einfach mal rein in die Shownotes. Da findest du natürlich alle Links zu Martin Limbeck und natürlich auch den Link zu seinem neuesten Buch, beziehungsweise findest du das natürlich überall, wo es Bücher gibt, sei es jetzt online oder natürlich auch in jeder guten Buchhandlung. Und Fresh Content Kongress, sei es noch einmal erwähnt, 20. April, Kongress Graz, wird ein riesig toller Tag. Wir sehen uns. Bis dann.